Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.
Hallo zurück bei den Arbeitswelten nach ein paar Monaten Pause. Ihr habt es gerade vielleicht schon gehört, das alles klingt hier so ein bisschen anders. Wir haben ein anderes Intro und das hat einen Grund, denn auch die vierte Staffel bei uns ist anders. Wir wollen mit euch in die Zukunft schauen. Die Idee dahinter ist, wir wollen jetzt in dieser vierten Staffel in jeder Folge ein Mitglied von der IG Metall Jugend an einen Tisch setzen mit einem Mitglied von einer Jugendorganisation, also zum Beispiel der Grünen Jugend, den Jusos, den Jungen Liberalen oder auch anderen. Warum? Naja, also die letzte Bundestagswahl, das war schon eine ziemliche Zukunftswahl. Zumindest haben einige das so beschrieben. Klimawandel, Digitalisierung, Zusammenleben, das sind alles Themen, die eine große Rolle spielten. Und auch die neuen möglichen Regierungsparteien, SPD, Grüne und FDP, die betonen, sie wollen vor allem den Fortschritt. Aber was heißt denn eigentlich Fortschritt? Und welche Rolle spielen so gewerkschaftliche Werte wie zum Beispiel sozialer Zusammenhalt oder Gerechtigkeit und Solidarität? Welche Rolle spielen solche Werte dabei? Das wollen wir diskutieren mit denen, die es betrifft, nämlich junge Aktivisten und Politikerinnen. Und heute starten wir zum einen mit Jette Nizat. Sie ist 22, seit 2016 politisch aktiv und seit Oktober 2020 Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen Jugend. Und wenn sie nicht gerade Politik macht, dann, ich habe das so ein bisschen zusammengegoogelt, studiert sie Pädagogik an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin. Und was man auch so ganz Überraschendes von ihrem Netz findet, ist, sie ist Vegetarierin, hat aber eine Leidenschaft für veganes Mett.
Das stimmt, hallo.
Hallo Jette, schön, dass du da bist. Außerdem dabei Enrico Wiesener. Er ist 26, engagiert sich seit 2014 bei der IG Metall Jugend hier in Berlin. Und seit 2018 ist er zusätzlich bei Fridays for Future. Das heißt also ein Engagement für Industrie, aber auch für Umweltschutz. Mhm. Klingt vielleicht für manche schräg, aber Enrico meint, nee, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Hallo.
Hi, ja, das muss gut zusammenpassen.
Ganz offenbar. Mein Name ist Philipp Eins und ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten mit euch. Jette, unter den Erstwählern, da sind Grüne und FDP die Wahlgewinner. Also die beiden Parteien, bei denen die zum ersten Mal gewählt haben, sind ganz weit vorne. Das sind nun zwei Parteien, die eine recht unterschiedliche Vorstellung von Fortschritt haben, würde ich meinen. Also die einen wollen mehr Regeln für besseren Umweltschutz, das seid ihr, die Grünen. Die anderen wollen eher eine wirtschaftliche Freiheit. Was bedeutet Fortschritt für dich ganz persönlich?
Fortschritt für mich bedeutet, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können, weil das ist in Deutschland einfach gerade noch nicht möglich. Wir haben viele Menschen, die auf der Straße leben, obwohl es nicht sein müsste im größten Industrie- oder eins der größten Industrieländer weltweit. Wir haben viele Menschen, die beispielsweise für ihre Arbeit nicht genug Lohn bekommen. Wir sind einer der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Und für mich bedeutet Fortschritt, dass wir alle ein gutes Leben führen können.
Mhm. Aber gerade wenn man jetzt über liberale Wirtschaftspolitik zum Beispiel spricht, und darum geht es ja auch vielen in der FDP, da hat man vielleicht ganz andere Vorstellungen von Fortschritt. Also wie passen so Vorstellungen von einer, sagen wir mal, eher grünen Regulierung auf der einen Seite und liberaler Marktfreiheit auf der anderen, wie passt das zusammen, jetzt gerade in so einer neuen Regierungskoalition vielleicht sogar?
Das müssen wir ehrlich gesagt auch noch rausfinden, wie das zusammenpasst. Also ganz oft sind sich die jungen Liberalen und die grüne Jugend auch nicht einig. Die jungen Liberalen setzen ja viel auf den Kapitalismus und dass der Markt was regelt. Wir als grüne Jugend glauben, dass der Markt eigentlich überhaupt nichts regelt und wir deshalb das mehr als Staat regulieren müssen, weil sonst die Firmen einfach frei drehen. Wie das zusammenpasst, da bin ich ehrlich gesagt auch noch gespannt drauf.
Ja, hast du eine Idee?
Ich glaube, bei Koalitionsverhandlungen ist es einfach so, dass alle was bekommen und wir werden sowohl nicht den freien Markt bekommen, dann hätte sich ja nur die FDP durchgesetzt, aber wir werden auch nicht alle Regulierungen, die wichtig wären, um beispielsweise das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, durchbekommen, einfach weil die Menschen verschiedene Parteien gewählt haben. Damit müssen wir leben und schauen, dass wir das Beste dabei rausholen.
Ist ja dennoch eine Generation, die diese beiden Parteien sehr stark gewählt haben, eine junge Generation, die ihr eigentlich anspricht. Enrico, du bist ja auch, wenn man so will, zwischen zwei Welten so ein bisschen unterwegs, jetzt ganz anders, nämlich einmal Fridays for Future, Umweltschutz und einmal bei der Gewerkschaft. Was bedeutet denn Fortschritt für dich?
Ja, dadurch, dass du jetzt schon so eingeleitet hast, würde ich es auch daran festmachen. Also Fortschritt ist für mich eben nicht mehr in Kategorien zu denken, sondern immer in ein großes Ganzes, nicht zu sagen die Gewerkschaft und die Umweltbewegung, sondern das gemeinsam voranzubringen. Es gibt Forderungen von Fridays for Future, die eigentlich super mit der IG Metall übereinander gehen. Arbeitsplätze halt, niemand will das Auto unterm Hintern wegziehen, die Leute sollen von A nach B kommen. Das ist ein neues Mobilitätsverständnis, ein neues Verständnis von Mann und Frau oder Frauen überhaupt, hundertprozentige Gleichberechtigung, auch den Rahmen schaffen. Das sieht man ja bei Fridays for Future jetzt, dass die immer mehr Themen mit reinnehmen, weil sie sagen, wir müssen eine breite Bewegung werden und nicht nur Umweltschutz. Andersrum muss man auch wieder aufpassen, dass man die Sachen nicht so weich redet, so viel reinpackt, dass man bei bestimmten Themen nicht vorankommt. Und jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl würde ich sagen, muss der erste Schritt sein, eigentlich ein Tempolimit. Total schade, dass das erste ist, was damit gekippt ist, weil das so eine einfache Sache ist.
Also ein Tempolimit auf der Autobahn.
Genau, weil niemand außer Automobilindustrie behauptet heute, dass das irgendwie wichtig wäre, mehr Autos zu verkaufen. Die Leute wollen von A nach B kommen. Wenn sie rasen wollen, gibt es eine Rennbahn dafür, was weiß ich. Und dann der Abstand von Windrädern, wenn man das mal ändern würde und auch das mal in Relation setzt, wie andere Regularien sind für einen Steinbruch oder sonst was, dann ist das absurd, dass da 1000 Meter Abstand sein sollen. Und das passt zum Beispiel mit einem Produkt von der Siemens Energy zusammen. Wir bauen Windräder. Es würde uns helfen, wenn wir mehr Plätze hätten, wo die aufgestellt werden können. Wir könnten Bürgerparks draus machen. Das ist eine andere Denke des Marktes, wo die Leute einen direkten Mehrwert von haben, eben an den Gewinnen aus der Energiewirtschaft beteiligt werden und dann halt sehen, der Umbau kostet nicht, der bringt Geld und Fortschritt.
Wenn wir jetzt über das große Ganze sprechen, also über Fortschritt, dann ist natürlich schon die Frage, also gerade die Industrie, in der die IG Metall ja auch als Interessenvertretung unterwegs ist, da deckt sich ja nun nicht alles, was dort von Interesse ist, mit den Interessen des Umweltschutzes. Also du bist ja schon so ein bisschen in zwei Welten unterwegs. Mhm. Wie kriegst du das über einen Hut?
Na, das ist anstrengend. Also das ist ein, ja genau, ne? Ich meine, also das sagt ja auch jeder Top-Manager, die guten Teams sind die, die anstrengend sind, weil die eben nicht dieselbe Sprache sprechen, aber die ähnliche Ziele verfolgen und dann auch eine viel realitätsnähere Diskussion führen und dann auch sinnvollere Lösungen finden können, anstatt ich dogmatisch sage, beispielsweise ich kann den Diesel so lange optimieren, bis der gar kein CO2 mehr ausstößt. Das stimmt halt so nicht, aber natürlich möchte ich die Wertschöpfungskette, die an einem Diesel dran hängt, erhalten. Und das ist total schwer, das zu erklären. Bei uns bei Siemens Energy werden gerade 740 Arbeitsplätze nach Ungarn verlagert. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt aufhören, Gasturbinen zu produzieren. Das bedeutet nur, dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden. Und wenn wir eine breitere Mobilisierung hinbekommen hätten, also dass wirklich genauso viele Leute wie freitags auf der Straße sind, wenn es um unsere Jobs geht und man eine Erzählung aufmacht, hier geht es eigentlich um was ganz anderes, lass uns gemeinsam das lösen, dann haut das schon wieder hin. Aber um diese Erzählung in jeden einzelnen Kopf reinzukriegen, bedarf das sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viele Zoom-Meetings. Ich habe einen 8-Stunden-Arbeitstag, da sind 2 Stunden Gewerkschaftsarbeit noch hinten drauf und dann kommen nochmal 2 Stunden Fridays for Future und das machst du nicht ewig mit. Genau, das ist es eigentlich und das ist mega anstrengend.
Wenn wir jetzt mal über das große Ganze sprechen, also Fortschritt und Zukunft. Wir können ja mal gedanklich 10 Jahre in die Zukunft springen. Jette, was stellst du dir vor, was soll sich in 10 Jahren unbedingt verändert haben?
Ich hoffe, und da sind wir jetzt den ersten Schritt auch schon gegangen, dass der Mindestlohn endlich angestiegen ist, weil gute Arbeit braucht eben auch guten Lohn. Dann hoffe ich natürlich, dass wir all die Regularien, die die Große Koalition die letzten Jahre vorangetrieben hat, die viel zu viel sind, du hast das vorhin schon angesprochen, zurückgenommen werden. Also die Große Koalition hat Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien einfach in letzter Zeit abgebaut, weil Windräder zu weit wegstehen mussten, weil Höchstgrenzen für Solar- und Windenergie eingebaut wurden. Und das ist alles, was wir zurücknehmen können. Ich hoffe, wir sind auf dem Pfad, dass wir das 1,5-Grad-Ziel weiterhin erreichen. Und dass weniger Menschen in Armut leben, obwohl sie arbeiten.
Enrico, was ist dir wichtig in 10 Jahren? Was soll da komplett anders laufen als heute?
Eigentlich hat sie wirklich super Punkte genannt, weil das dann auch wieder mit einer FDP-Logik zusammengeht. Nimm doch da die Regularien vom Markt weg, gerade was erneuerbare Energien angeht, dann kriegst du einen besseren Ausbau hin. Und es gibt so ein Programm von der Stadt, Solar City heißt das, bis 2050 25% PV-Anteil. Wenn wir das 2030 haben, das wäre schön, ganz konkret. Kein großes Bild, ist machbar, kriegen wir hin.
Du bist ein Mann des Konkreten, das merke ich schon. Ja. Auch wichtig, gerade auch in der Gewerkschaftsarbeit. Und da wir ein Gewerkschaftspodcast sind von der IG Metall, lasst uns doch mal sprechen genau über diese Spannweite Gewerkschaft und Umweltschutz, Solidarität und Umweltschutz. Denn gerade Solidarität und soziale Gerechtigkeit, das ist ja so ein Kernthema der IG Metall. Und gerade jetzt, aktuell, sind auch die Forderungen, niemand soll zurückbleiben. Arbeitsplätze sollen gesichert und Lasten, gerade auch des ökologischen Wandels, gerecht verteilt werden. Wie passt das alles in eine ökologische Zukunft?
Da gibt es zwei Dinge. Einmal fordern wir als Grüne Jugend beispielsweise eine Statusgarantie für die Menschen, die gerade noch in fossilen Energiebereichen arbeiten. Das bedeutet, die erhalten einen Job, der nicht mehr in der fossilen Energie ist, sondern beispielsweise im Verkehrswesen, im erneuerbaren Energiebereich, der aber denselben Lohn voraussetzt. Also sie erhalten ihren Status quasi bei. Da gehört auch dazu, dass die Leute eben nicht gleich betroffen sind, sondern wir haben in Deutschland einen großen Vermögensunterschied und wir möchten nicht, dass die Menschen mit geringem Einkommen, die gerade 8 Stunden am Tag irgendwo ackern, für das alles bezahlen müssen, sondern Menschen, die nicht mehr arbeiten und die ihr Geld für sich arbeiten lassen, sollen dafür bezahlen. Also wollen wir eine Vermögensabgabe ab 1 Million Euro, damit die Lasten eben auch gerecht verteilt werden.
Ja, soziale Unterschiede, das ist das eine, aber es gibt ja auch geografische Unterschiede, nämlich zwischen Leuten, die in der Stadt wohnen, hier in Berlin, und zum Beispiel auf dem Land. Und da sind ja auch viele Gewerkschaftsmitglieder und da gibt es sicherlich auch Reibung. Also Sprit wird teurer auf dem Land, aber brauche ich nun mal ein Auto. Wärmedämmung, das wird auch hier in Berlin auf die Mieter zumindest teilweise umgelegt. Und Tarifverträge in ganz klassischen Industrien, die sind oft besser abgesichert nach wie vor. Was tun?
Wir sehen das beispielsweise in der Lausitz, da hat die Deutsche Bahn gerade einen neuen Standort aufgebaut. In den letzten Jahren wurden leider 0 neue Schienenkilometer gelegt. Auch das würde ich jetzt mal auf die Große Koalition schieben. Da haben wir jetzt die Chance, endlich wieder Schienen zu bauen. Und da sind eben viele Jobs. Und in der Lausitz hat die Deutsche Bahn ganz gezielt mit der LEAG kooperiert und eben Leute aus den fossilen Energieträgern rauszuholen und in eine Zukunftswirtschaft zu bringen.
Was ist die LEAG?
Die LEAG, das ist ein fossiler Energiekonzern. Und genau, da sollen jetzt Menschen einfach für Zukunft, für Zugverkehr arbeiten und sind so aus den fossilen Energieträgern, aus dem Job in den fossilen Energieträgern raus. Und so sollte es weitergehen.
Ist ein Beispiel, Enrico, also kennst du da andere Beispiele, wo man gerade sagt, auch diese Tarifbindung in den klassischen Industrien, die ja vielen Menschen einfach total wichtig ist, auch in der Lausitz, auch in ganz klassischen, in der Kohleverstromung zum Beispiel. Wie kann man da einen Übergang schaffen, der keinen sozialen Nachteil bedeutet?
Also das ist total schwierig. Also die Angst gibt es einfach, die ist da und die kriegt man auch nicht immer raus. Also das ist halt einfach so. Und was du auch vorhin gesagt hast mit dem Konflikt zwischen Land und Stadt, ich brauche ein Auto, um irgendwo hinzukommen, und das ist halt so ein emotionales Thema, so ein Freiheitsthema, und Freiheit und Sicherheit, die stecken im selben Menschen irgendwie drinne, und der möchte halt beides haben. Also der möchte mal richtig Spaß haben können und rasen können oder sich woanders seine Freiheit holen und die Sicherheit, dass es seinen Kindern noch gut gehen wird.
Ich weiß gar nicht, ob das nur ein Freiheits- oder ein emotionales Thema ist, wenn ich auf dem Land wohne und morgens zur Arbeit muss, aber der ÖPNV fährt nicht. Brauche ich das auch?
Genau, das ist kein emotionales Thema. Ich habe das so im Kopf. Wir hatten darüber diskutiert bei uns im Bezirksjugendausschuss und da hat halt jemand genau das Thema aufgebracht und dann haben wir mal so eine Debatte zugelassen und dann gibt es halt Leute, die sachlich argumentieren und sagen, okay, Tempolimit verhindert ja jetzt nicht, dass ich von A nach B komme, sondern einfach nur, dass zu viel CO2, Luftwiderstand und sowas kennen wir. Aber ja, halt mal drücken ist halt auch schön und darauf würde ich jetzt hinaus. Und das ist natürlich nicht nur ein Freiheitsgedanke, wenn man ein Auto braucht. Der muss halt, das ist sogar ein elementarer Bestandteil, um halt zur Arbeit zu kommen, klar. Und wegen deiner Tarifvertragsfrage, also ich kenne halt wirklich viele Leute bei mir im Betrieb, die sagen, gerade jüngere Leute, die würden so ziemlich jeden Job machen, wenn sie ihn denn können, wenn sie die Qualifikation dafür haben und wenn das dafür sorgt, dass es grüner ist und tarifgebunden bleibt, ist doch alles toll. Und wenn du dann älter wirst, ist es schwieriger, sich umzuqualifizieren, hast Kinder, hast mehr Verpflichtungen. Da ist dann auch eine andere Denke und die argumentieren anders.
Ich würde aber noch mal kurz auf das Thema zurückkommen wollen. Umweltschutz auf der einen Seite, sozialer Schutz auf der anderen Seite. Jette, wenn wir uns mal anschauen, die Wähler der Grünen, die sind ja oft jung, gebildet, leben in der Großstadt und wählen vor allem mehr Umweltschutz. Im klassischen, sagen wir mal, Arbeitermilieu habt ihr das oft schwerer, die Menschen zu erreichen. Vielleicht ja auch aus solchen Gründen. Habt ihr da manchmal zu wenig Sensibilität auf ganz konkrete Bedürfnisse, die es zum Beispiel auf dem Land gibt in Brandenburg?
Ich hoffe nicht. Es wird uns oft gesagt. Ich glaube aber, wir verkaufen uns einfach nicht gut genug, weil egal was die Leute in Brandenburg wählen, wenn es die CDU ist, wenn es quasi eine rückschrittige Partei ist, ihr Leben wird schlechter. Und mit uns wird ihr Leben besser werden. Genauso wie ich sagen würde, dass sie vielleicht auch mit der SPD und der Linken ein besseres Leben haben werden, weil es einfach Parteien sind, die die Zukunft von denen im Auge hat. Aber weil auch oft medial die Grünen einfach super schlecht dargestellt werden, kommen leider unsere guten Ideen nicht so an. Also eine Ausbildungsgarantie, ein Weiterbildungsgesetz.
Also die Grünen waren ja sehr oft in den Medien in den vergangenen Monaten. Daran kann es ja nicht gelegen haben.
Also da würde ich echt mal widersprechen. Also wenn man den Tagesspiegel in Berlin liest, da hat man das Gefühl, das ist der verlängerte Arm der Grünen.
Gerade ging es ja um Brandenburg.
Ja, passt schon. Aber ich glaube nicht, dass da ein Ungleichgewicht in der Berichterstattung ist. Armin Laschets Lachen war oft genug in den Medien. Das, glaube ich, kann man daran echt nicht festmachen. Ich glaube, dass es eher die Themensetzung war. Also ich will jetzt nichts unterstellen, kannst ja gleich noch was dazu sagen. Ich habe Freunde, die sind Bauern und die. Ich komme eigentlich aus dem Dorf, kenne den Stadt-Land-Konflikt, bin nämlich aus dem Dorf in die Stadt gegangen, weil da alles schöner ist, bezahlte Jobs, Internet ist besser, was weiß ich nicht. Und das Land produziert, ob es nun Windenergie ist, ob es Lebensmittel sind oder sonst was, ist schlecht bezahlt und den Konflikt hast du. Und dann musst du das denn irgendwie erklären, wie man das besser macht. Und ja, jetzt bist du wieder dran, würde ich sagen.
Naja, ich würde mich da mal kurz einschalten. Okay. Vielleicht bleiben wir mal genau bei dem Punkt, wie man es besser macht. Du bist ja nun ganz nah dran an der Gewerkschaft und auch an den Kolleginnen und Kollegen, die in der Gewerkschaft unterwegs sind. Was meinst du, woran liegt es, dass gerade ökologische Themen vielleicht manchmal da schwer zusammenpassen, zumindest gefühlt, eben mit den wirklichen Nöten, auch sozialen Nöten, die es ja nun mal auch gibt? Wie kann man das vielleicht besser machen?
Na, also zum Beispiel mit einer Vermögensteuer. Also das hat die Jette super gesagt. Ich glaube, du musst Vermögen besteuern. Ich finde auch die Diskussion ums Mindesteinkommen oder Mindestlohn total blöd. Man kann auch mal über Maximaleinkommen reden. Ab 1 Million Euro im Monat kann auch Schluss sein. Alles darüber kann Abgaben und damit kann man eine Sicherheit hinkriegen und auch ein Verteilungsproblem beantworten. Und damit könntest du Leute abholen. Und,
die Vermögensteuer führt aber nicht dazu, dass zum Beispiel weniger Auto gefahren wird. Ne? Also
nee,
aber der Spritpreis steigt, das ist ja ein soziales Problem durchaus.
Ne? Genau, ein E-Auto ist teurer, eine Ladesäule kostet viel Geld und das kann man über ein schlaues Contracting-Modell fahren und dazu brauche ich auch erstmal ein gewisses Invest und das kann ich zum Beispiel, das ist Autarkie letzten Endes, Selbstständigkeit und die erreiche ich, indem ich es mir leisten kann und dann muss der Staat als Regulator reinspringen und dann halt Leuten mit niedrigen Einkommen beispielsweise zinsfreie Kredite gewährleisten.
Heißt, E-Autos zum Beispiel subventionieren,
genau,
das höre ich jetzt so raus.
Genau. Und das vielleicht auch nicht nur auf bestimmte Produkte beschränken, sondern pauschal. Alles, was CO2-Emissionen senkt, wird bezuschusst, aber nur bis zu einem gewissen Einkommen. Und wenn man das halt dann nicht tut, warum auch immer, weil man kein Eigenheim hat, wenn man das so global erklärt, ist das schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Also reden wir jetzt über die Sanierung von Gebäuden, reden wir um das Auto, E-Auto-Umstieg haben wir gerade umrissen. Das muss man sich wirklich im Detail angucken. Wo entstehen die Emissionen, wie kann ich sie vermeiden und wie bezahle ich das? Und dann muss dann ein Fonds für geschaffen werden und da ist die Vermögensteuer, Einkommensteuer, die steigen sollte mit steigendem Einkommen, eine Antwort, um ans Geld ranzukommen. Und im Detail muss man es halt mal sehen.
Ja. Also Subventionen von umweltfreundlicheren Autos, eine Abwrackprämie vielleicht sogar fürs Auto, muss man sich nochmal ausrechnen, ob das dann auch wirklich ökologischer ist, wenn ganz viele E-Autos neu produziert werden und alte verschrottet. Aber wie ist dann da der Stand bei euch, Jette? Bei der Grünen Jugend, wie diskutiert ihr solche sozialen Probleme, die es ja dann eben doch auch gibt?
Wir diskutieren sie vor allem immer gemeinsam mit ökologischen Problemen. Also lange wurden die Grüne Jugend oder ja auch Fridays for Future als reine Öko-Bewegung gesehen. Aber es geht nicht. Es geht immer auch um eine soziale gerechte Komponente. Klimaschutz ist billiger auf lange Sicht für Deutschland. Also wenn wir jetzt investieren beispielsweise in Klimaschutz, aber auch in soziale Gerechtigkeit, haben wir am Ende mehr Geld daraus. Und Menschen, die geringere Einkommen haben, beispielsweise belasten das Klima viel weniger als Menschen mit sehr hohen Einkommen. Und trotzdem wird in der generellen Debatte oft gesagt, dass alle verzichten müssen, aber das stimmt halt nicht, sondern es müssen vor allem Menschen verzichten, die halt mehrfach im Jahr fliegen. Vor allem Menschen, die eben das Klima sehr stark belasten, müssen auch mehr dafür tun, mit zum Beispiel einer Vermögenssteuer, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten und dass Menschen aus der Armut geholt werden. Und für uns ist das ein Ding, was zusammengehört, was auch, wir sind mit den Gewerkschaften im Austausch auch, wir sind mit den Bewegungen, den Arbeitskampfbewegungen auf der Straße im Austausch. Das ist nichts, was wir trennen können in irgendeiner Art und Weise.
Auch da werden vielleicht aber manche hellhörig sagen, naja, weniger fliegen, einerseits gut, andererseits den Urlaub im Jahr, den möchte ich gerne, den brauche ich, den möchte ich gerne haben. Also man hat da ständig Zielkonflikte wahrscheinlich, wenn man bei den Grünen ist und dieses Soziale eben mitdenken muss, oder?
Nee, also ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich verbiete jetzt alle Flüge, aber Sachen, die man in 2 Stunden mittlerweile mit dem Zug erreichen kann, da sage ich schon, dass es nichts mehr bringt, die CO2 in die Luft zu pusten. Und vor allem müssen wir uns schauen, wo Subventionen gemacht werden. Also gerade Kerosin subventionieren wir total in Deutschland. Das bedeutet, es gibt sehr viel Geld für Flüge, damit Kerosin, also das Benzin, was dort genutzt wird, in die Flugzeuge kommt. Und Zugreisen subventionieren wir fast gar nicht. Und wenn wir dieses Ungleichgewicht, also wir subventionieren weniger klimaschädliches und subventionieren dafür mehr klimafreundliches, einfach auflösen, hätten wir direkt ohne viele Probleme für viele Menschen ein besseres System.
So, vom jetzigen Stand der Diskussion habe ich den Eindruck, ihr beiden, ihr versteht euch und ergänzt euch ganz gut, zumindest was die Politik angeht. Also ihr könntet zumindest, auch wenn die IG Metall keine Partei ist, zumindest hier heute koalieren. So klingt das gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vor der Bundestagswahl überlegt und 3 Parteien waren Weber und die Grünen waren dabei. Mehr sage ich jetzt nicht.
Ich würde lieber mit einer Gewerkschaft kooperieren als mit der FDP in vielen Stellen.
Eine letzte Frage habe ich an euch. Hier in Berlin, da verhandeln ja gerade SPD, Grüne und FDP eine Koalition für eine neue Bundesregierung. Und mal angenommen, ihr beide, ihr habt jetzt einen Wunsch an diese 3 Parteien frei. Jette, du bist natürlich da schon mal ein bisschen vorparteiisch, aber nichtsdestotrotz an diese neue Koalition. Wie lautet dein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass wir eine Grundsicherung einführen, damit selbst Menschen, wenn sie ihren Job verlieren, vielleicht auch eben bei den fossilen Energien sofort abgesichert sind und dann natürlich Weiterbildung bekommen und direkt einen Job danach anschließen, der in derselben Status ist.
Enrico, wie ist es bei dir?
Dass alle Forderungen der IG Metall im Koalitionspapier sich widerspiegeln.
Das hast du dir einfach gemacht.
Ich habe es mir einfach, und jetzt mache ich es wieder konkret, so wie immer. Ne? Also wäre die Jugendforderung auf jeden Fall. Wir kürzen es ab mit ABUM, Ausbildung besser und mehr. Ausbildung schließt für uns das duale Studium mit ein. Und das, ich sehe es bei uns, wir haben super viele Dinge, die im Umbruch sind bei Siemens Energy. Wir bilden eigentlich zu wenig aus und die umlagefinanzierte Ausbildung wäre eine gute Möglichkeit, dass die starken Firmen, die sowieso sehr gute Entgelte zahlen, auch tarifvertraglich, die sehr gute Renditen zahlen, dass die in einen Fonds einzahlen, die Unternehmen unterstützen, die sich nicht leisten können, aber vielleicht ein bisschen näher an Zukunftsthemen dran sind, um die richtigen Qualifikationen in die Köpfe der Menschen reinzukriegen, damit wir uns die schöne Welt von morgen bauen können.
Na guck, das wollen wir auch.
Ist genau.
Eine schöne Welt von morgen, da haben wir zumindest ein paar kleine Punkte uns mal rausgepickt heute und haben die uns angeschaut und diskutiert. Ganz herzlichen Dank, das war einmal Jette Nietzert von der Grünen Jugend hier in Berlin und Enrico Wiesner von der IG Metall Jugend.
Ja, super, danke.
Super,
danke,
dass ihr beide da wart. Und danke auch euch an den Smartphones, die ihr hier gerade zuhört. Erzählt unbedingt weiter, dass es uns gibt. Erzählt weiter, dass man diesen Podcast Arbeitswelten abonnieren kann. Und zwar gratis bei Spotify, Apple, Google und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis ganz bald. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetallbbs.de.